Ja, auch ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, zu der Gemeinschaft, die wir heute mit Gott haben. Und heute möchte ich mit euch aus Johannes 11 das Kapitel lesen, diese Stellen lesen. Es geht hier um den Lazarus, der von den Toten auferweckt worden ist. Aber er ist nicht so der Fokus in dieser Geschichte, sondern was dazwischen passiert. Und bevor wir das lesen, möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Frieden haben mit dir durch Jesus. Danke, dass du uns versöhnt hast, Herr Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr. Herr, du hast uns Menschen gesehen, du hast gesehen, wie wir uns abmühen, wie wir uns bemühen. Du hast gesehen, wie wir in der Gottesferne leben und du konntest diesen Zustand nicht ertragen. Und deshalb, Herr, hast du alles auf dich genommen, um uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen, uns Frieden zu schenken. Wir möchten dir vom ganzen Herzen dafür danken, Herr, dass du es für uns vollbracht hast, Herr. Durch dein Werk alleine, Herr, wurden wir erlöst und haben Vergebung und Gnade empfangen, Herr Jesus, Herr. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns sprichst, uns ermutigst und stärkst und zeigst, wie wir mit dir weiterhin gute Gemeinschaft haben können. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich möchte gerne aus Johannes 11 vorlesen. Und wir lesen erstmal von 1 bis 7 und dann ab Vers 11 weiter. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden oder verherrlicht werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen nach Judäa zurück. Sehr interessant. Hier sehen wir, wie Jesus uns in unserem Leben führt. Und er führt uns oft nicht so, wie wir uns das vorstellen oder planen oder denken. Wir möchten gerne, wenn wir Schwierigkeiten haben und den Namen Gottes anrufen, sofort Hilfe empfangen, sofort seine Unterstützung bekommen, möchten, dass unser Leben reibungslos abläuft. Aber Gott hat einen anderen Plan für uns in unserem Leben. Ihm ist es nicht nur wichtig, dass wir ein schönes, tolles, gesundes, fröhliches Leben leben, sondern Gott möchte unbedingt sich durch unser Leben und auch in unserem Leben sich verherrlichen. Verherrlichen heißt, sich groß machen, sodass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir in unser Leben zurückblicken oder hineinschauen, dass wir nicht nur sagen können, ja, ich habe viel Geld verdient, ich habe Erfolg gehabt, ich habe viele Kinder gehabt, ich habe Glück gehabt, ich habe Zufriedenheit gehabt, ich habe all diese Dinge gehabt, sondern Gott möchte, dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir in unser Leben hineinschauen, dass wir sagen können, ich kenne Gott. Ich habe Gott erkannt, ich habe Gott verstanden und das ist auch sein großes Ziel auch in unserem Leben. Und weil wir aber das oft nicht erkennen, haben wir oft auch Enttäuschungen in unserem Leben. Wir haben Erwartungen an Gott, die er nicht erfüllt und wenn er die nicht erfüllt, sind wir innerlich enttäuscht, verletzt, beleidigt, schrecken zurück vor ihm, bleiben weg von ihm, bleiben in der Distanz von ihm oder gehen sogar in die Sünde, gehen sogar weg von Gott. Und genauso auch hier sehen wir eine Situation und hier heißt es sogar noch ganz klar und deutlich, den er lieb hatte. Er hatte die Schwestern lieb, er hatte Lazarus lieb, hier steht sogar sehr lieb, er liebte sie. Das waren Freunde, Menschen, das waren seine Jünger, die ihm auch nicht unbedingt direkt immer nachgefolgt sind, aber sie glaubten an Jesus, sie taten Dinge auch für ihn, sie dienten ihm, sie kochten ihm. Maria war diejenige, die Salböl ausgegossen hat über seine Füße. Und hier war der Lazarus und der Lazarus war krank. Jesus war dort zu diesen Lebzeiten und trotzdem geschah eine Krankheit. Einer von denen, die Jesus liebte, wurde krank. Und so kann das auch in unserem Leben sein, dass obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, obwohl wir an ihn glauben, dass Schicksalsschläge uns treffen, dass Krankheiten uns ereilen, dass Situationen in unser Leben eintreffen, die wir gar nicht wollten, Dunkelheit sich stark macht und groß macht. Und die Schwestern wussten ganz genau, wenn wir jetzt zu Jesus schicken, dann wird er kommen und er wird uns helfen. Und sie schickten zu Jesus und sie erzählt ihm, du Jesus, den du lieb hast, der ist krank. Und dann heißt es hier in Vers 6, als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus bewegte sich nicht. Er bewegte sich nicht so, wie wir Menschen es erwartet hätten, wie wir uns das vorgestellt hätten oder gewünscht haben. Er blieb noch. Er blieb noch 2 weitere Tage. Er geriet nicht in Panik. Er reagierte nicht und handelte nicht nach der Situation. Sondern er hatte was ganz anderes vorgehabt. Und dann sagt er auch zu ihnen, diese Krankheit, die ist nicht zum Tod gedacht. Er wusste schon ganz genau, was auf ihn zukommt. Man kann Jesus nicht überraschen. Sondern sie ist dazu da, um den Sohn Gottes zu verherrlichen, um den Sohn Gottes groß zu machen, dass die, die da am Leben sind, erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das kann sein, dass du in deinem Leben auch an Gott irgendwo verzweifelst oder Enttäuschung hast. Oder vielleicht erhoffst du dir jetzt eine Lösung für dein Problem oder deine Situation, aber die Hilfe kommt einfach nicht. Jesus lässt sich Zeit. Oh, wie schwierig sind solche Momente. Wie schwierig sind solche Momente, wo wir auf Jesus warten müssen oder Jesus nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen. Jesus bleibt 2 weitere Tage. Jesus wartet sogar darauf, dass Lazarus stirbt. Er greift nicht ein, er wartet, bis der Tod noch mehr zunimmt, bis die Situation noch dramatischer wird. Und wir lesen sogar in Vers 11, dann sagt er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Die Jünger verstanden nicht, wovon hier Jesus redete. Vers 13, sie dachten, er redet vom natürlichen Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Da sagte es ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und jetzt hört euch den nächsten Satz an. Das ist der Satz, über den ich oft nachdenken musste. Und er sagt hier, und wegen euch bin ich froh. Wir haben heute über Freude gesprochen, Feiern gesprochen. Und hier ist Jesus jetzt innerlich froh. Über was ist er froh? Er ist froh, dass es dort eine unmögliche Situation gibt, eine Todessituation gibt. Er ist froh, dass ich nicht dort war, damit ihr Glauben lernt. Das ist das, was Jesus machen möchte. Er möchte die Schwierigkeiten unseres Lebens nehmen. Er möchte aus diesen Schwierigkeiten, er möchte dir nicht nur ein bisschen helfen, sondern er möchte besonders in unmöglichen Situationen in dein Leben eingreifen, um am Ende so groß rauszukommen, dass du so einen starken, festen Glauben entwickelst in ihm, so ein Vertrauen in ihn bekommst, dass du durch nichts erschüttert werden kannst. Und Jesus freut sich sogar. Er freut sich sogar auf diesen Moment. Er freut sich auf diesen Moment, wenn du komplett verzweifelt bist und dann er eingreift und du plötzlich erkennst, wie groß und mächtig Gott ist. Darauf arbeitet er oft hin. Und deshalb können wir Gott auch nicht in eine Box reinpacken, in unser kleines System. So möchten wir gerne Gott haben und möchten ihn zwingen, Dinge zu tun und zu machen. Nein, Gott möchte sich in deinem Leben verherrlichen. Besonders wenn du jetzt eine Todessituation hast, Schwierigkeiten hast, Angriffe in deinem Leben hast. Gott möchte in dieser Situation in dein Leben hineinwirken, um groß rauszukommen, um dir eine größere Erkenntnis zu geben, um sich zu verherrlichen, damit dein Glaube fester und stärker wird in ihm. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. In Vers 16 antwortet der Thomas auf eine interessante Art und Weise. Thomas, der sehr rational war und sehr logisch war und sehr oft von der Situation abhängig war, sagte daraufhin, Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den Jüngern, ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Komplett hoffnungslos. Und genau das wollte Jesus erreichen. Eine komplette hoffnungslose Situation. Und diese Situationen sind auch im Willen Gottes. Auch wenn sie unbequem sind und schwierig sind, sie gehören dazu, um uns im Glauben voranzubringen. Also wer von uns im Glauben wirklich stark wachsen möchte und Schritte nach vorne machen möchte, dann weißt du, was auf dich zukommen wird. Viele von diesen Situationen, die uns unangenehm sind, Aber in diesen Situationen wachsen wir und werden stark in dem Herrn, stark in dem Glauben. Wir brauchen diese Situation in unserem Leben. Vers 17, als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nun nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Gar nicht so weit, 3 Kilometer, das schafft man wohl. 3 Kilometer, aber Jesus ließ sich 2 Tage Zeit. Vers 19, und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Typisch normaler menschlicher Prozess, alle abhängig von dem Tod, Trauer erfüllt das Herz, alle waren von der Situation abhängig, komplett drinne, weinten und trösteten sich gegenseitig. Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Interessant. Diese Stelle habe ich letzten Sonntag gelesen, wo wir dann Zeugnisse gegeben haben. Irgendwie kam mir diese Stelle in den Sinn und ich musste ganz innerlich weinen. Innerlich, ich habe Trauer, ich habe Tränen gehabt. Ich habe mich plötzlich gesehen. Hier ist eine Person, Martha. Martha reagiert, indem sie aktiv zu Jesus hinläuft. Aber Maria, die nicht so die aktiv war, die, als es darum ging, im Haushalt zu helfen, war Maria diejenige, die sich Zeit genommen hat, sich zu den Füßen Jesu hingesetzt hat und ihm gelauscht hat und zugehört hat, von ihrem Lehrer und Meister das Wort Gottes zu bekommen. Doch hier läuft die Martha los, aber Maria bleibt zu Hause. Maria bleibt zu Hause. In ihrem Herzen ist Enttäuschung da. In ihrem Herzen ist vielleicht ein Vorwurf da und das hören wir auch gleich heraus. Und wir hören auch schon durch Martha, weil sie haben sich schon abgesprochen, sie haben das hin und her gewälzt, sie haben die Situation durchgekaut. Und dann sagte Martha zu Jesus, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob da drin auch vielleicht ein versteckter Vorwurf drin steckt. Ein Vorwurf gegen Gott. Gott, du hast meine Erwartung nicht erfüllt. Aber wenn du hier gewesen wärst, meine Güte, es waren doch nur 3 Kilometer, hättest du nicht eingreifen können? Hättest du nicht kommen können? Und wir sehen, ihr Glaube reichte nur bis, solange er im Leben ist, solange er nur krank ist. Sie hat Gott begrenzt, sie hat seine Vollmacht begrenzt auf solange er lebt. Und das tun wir auch sehr oft in unserem Gehirn, in unserem Herzen. Wir begrenzen Gott. Wir sagen, in dem Bereich ist es möglich, für Gott zu arbeiten. Und außerhalb können wir uns das nicht vorstellen. Und oft begrenzen wir Gott. Und wenn wir aber die Schrift lesen, immer wieder lesen, so heißt es immer wieder, wenn wir Glauben haben, dann ist nichts für uns unmöglich. Im Gegenteil, wir finden sogar Worte Jesu in der Bibel wieder, die unseren Horizont sprengen, die unseren Horizont erweitern sollen. Gott möchte, dass wir vertrauen, sogar auch wenn schon eine Situation komplett hoffnungslos ist und es überhaupt gar keinen Weg mehr gibt, möchte Gott, dass wir im Glauben stehen und ihm vertrauen. Aber wir sind enttäuscht, wir gehen weg von Gott, wir schreien gegen Gott, wir werfen Steine gegen ihn. Wenn wir gegen Sünden kämpfen, wir kämpfen gegen Sünde immer wieder und können sie nicht überwinden. Gott, wo bist du? Du siehst doch, ich will. Wenn wir mit Krankheiten zu kämpfen haben und lesen in der Schrift die ganze Zeit, wenn Menschen geheilt werden, nur ich werde nicht geheilt. Wir hören von links und rechts von Wundern, nur in meinem Leben passieren keine Wundern. Wo bist du, Gott? Vielleicht wartet Gott, bis du noch tiefer fällst, bis du noch mehr stirbst, damit er groß in deinem Leben herauskommen kann. Sehr viele Male habe ich das in meinem Leben erlebt, sehr oft. Aber immer in der Situation, als ich in dieser Situation war, war es für mich niemals ein Genuss, war es niemals eine schöne Situation. In dem Moment konnte ich niemanden ermutigen, niemanden aufbauen. Aber wenn ich jetzt hier stehe und rückblickend auf mein Leben schaue, so gibt es keinen einzigen Bereich in meinem Leben, wo ich sagen könnte, das war zerstörerisch, das war unmöglich, sondern im Gegenteil, Gott benutzt diese ganzen Geschichten, sogar Sünden, sogar die schlimmsten, schwierigen Situationen in meinem Leben, Katastrophen. Er benutzt sie und im Nachhinein schaue ich darauf und denke so, das ist mir so hilfreich und so nützlich für heute geworden. Und statt Tod bringt es mir heute Leben. Es ist eine Quelle der Kraft für mich in meinem Leben und es gibt Menschen, anderen Menschen Hoffnung, Kraft und Zuversicht. Aber immer im Nachhinein. Und damals habe ich die Wege Gottes nicht verstanden. Damals war ich im Verzweifeln. Damals wusste ich nicht, warum. Damals habe ich gesagt, ach Herr, wärst du doch hier gewesen, dann wäre das nicht passiert. Gott, wo bist du denn? Und wir sehen, Martha hat auch einen interessanten Glauben. Vers 22 merkt man, dass sie nicht ganz aufgegeben hat. Hier heißt es, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Ich weiß nicht genau, was sie hier meint. Aber es gibt einen Funken Hoffnung in ihr. Und das ist der Grund, warum sie aufsteht. Das ist der Grund, warum sie zu Jesus läuft. Maria vermutlich hat diese Hoffnung verloren. Sie sagt zwar auch, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, aber es gibt in ihr doch noch eine Hoffnung, dass Gott ihm keine Bitte abschlagen wird. Und daraufhin sagte Jesus, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt für mich, für uns als Gemeinde, dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Was macht die Martha hier? Hört, was sie sagt. Sie sagt in Vers 24, ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagt, er wird auferstehen und er meint das Jetzige, das Gegenwärtige. Jetzt wird Gott wirken, heute wird Gott wirken. Martha nimmt ihr Vorwissen, das sie hat, nimmt das Wort, das Jesus gesagt hat und interpretiert das in ihr Vorwissen hinein. Sie lässt sich nicht durch das gesprochene Wort gerade jetzt in diesem Moment verändern. Sie ordnet sich nicht diesem gesprochenen Wort unter, sondern sie nimmt ihr Vorwissen und interpretiert dieses Wort in das Vorwissen, das sie hat. Und das ist etwas, was wir tun. Besonders die, die lange schon im Glauben sind. Ich möchte uns hier nochmal eine Aufrüttelung mitgeben. Wisst ihr was? Vielleicht geht uns auch so, zum Beispiel, als ich angefangen habe, diese Stellen vorzulesen, haben einige von uns gedacht, vielleicht, ach Lazarus, das kenne ich schon, habe ich schon 10.000 Mal gehört, besonders als ich noch in der Sonntagsschule war, als ich klein war. Und wir haben schon dieses Vorwissen und wir denken, wir kennen es schon. Aber wir müssen immer offen bleiben für das jetzige Reden Gottes, welches er durch diese Geschichte uns mitgeben möchte. Auch wenn du die Geschichte schon 10.000 Mal gehört hast, das Wort Gottes lebendig. Es wächst abhängig von deinem Niveau, abhängig von deiner Reife. Und das kann sein, dass du die gleiche Geschichte 100 Mal gelesen hast und an dem 101. Mal spricht diese Geschichte zu dir und gibt dir Offenbarungen und Erkenntnisse, wie du sie noch nie gewonnen hast und nie bekommen hast. Deshalb müssen wir offen bleiben für das Wort Gottes. Nicht es schon abschließen in unserem Herzen und sagen, ich kenne alles, sondern offen bleiben. In Vers 25 sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er spricht von jetzt und hier. Und was macht die Martha wieder? In Vers 27, und wenn er lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragt er sie. Glaubst du das? Sie sagt, ja, Herr, antwortete sie. Und dann sagt sie Folgendes, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hat das Jesus ihr gefragt? Hat Jesus gefragt, glaubst du, dass ich der Messias bin, der in die Welt kommen soll? Nein, hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Ich bin die Auferstehung. Da, wo ich gegenwärtig bin, passiert Auferstehung. Ich bin das Leben. Nicht erst später, sondern du bist gerade in der Gegenwart des ewigen Lebens. Du bist in der Gegenwart der Auferstehung. Ich bin die Auferstehung. Und Martha sagt hier was ganz anderes. Und dann merke ich auch so, wie oft wir auch, wenn wir die Schrift lesen oder das Wort Gottes hören, wie wir das interpretieren und Dinge rausholen, die da gar nicht drin stehen und die Jesus gar nicht gesagt hat. Deshalb müssen wir aufmerksam lesen, aufmerksam zuhören. Und besonders bei den Worten, die schwierig sind, schwierig zu verstehen sind, gut nachdenken und uns öffnen dafür und niemals zu dem Punkt kommen, ich kenne es schon. Sie zieht die Worte Jesu auf ihr Niveau runter, statt sich seinem Niveau anzupassen. Und das machen wir sehr oft auch mit der Bibel. Wir nehmen die Bibel, wir nehmen das Wort Gottes und wir machen es uns passend, das Wort Gottes. Wir passen uns das Wort Gottes an. Dabei müssen wir uns von dem Wort Gottes verändern lassen. Welche Haltung haben wir zu dem Wort Gottes? Welche Haltung haben wir zu den Worten Jesu? Passen wir unser Leben seinen Worten an oder passen wir die Schrift uns an und ziehen sie auf unser Niveau runter? Das lässt sich nicht vermeiden, das wird zu einem gewissen Grad passieren. Deshalb müssen wir aktiv weiter mit Jesus Gemeinschaft haben, um in diesen Punkten verändert zu werden. Vers 28. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Auch wieder ein versteckter Vorwurf vielleicht, auch Enttäuschung auch dem gegenüber, was Jesus gemacht hat, wie er gehandelt hat. Als Jesus sah, wie sie und auch die Juden mit ihr gekommen waren, weinten, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. In anderen Übersetzungen steht auch, er grimmte, er wurde zornig in seinem Geist, erregt, also nicht ein Ärger entstand in ihm in diesem Moment. Warum? Warum ärgert sich denn Jesus? Er sieht sie weinen, er sieht die Trauer, er sieht, und dann ergrimmt er. Warum ergrimmt er hier an dieser Stelle? Was denkt ihr? Was macht ihn ärgerlich? Jemand einen Vorschlag?
Weil sie nicht glaubten.
Das ergrimmt Gott, das wühlt Gott auf. Es wühlt Gott auf, wenn wir Gott in unserem Leben haben, aber so leben, als ob es Gott nicht gibt. Es wühlt Gott auf, wenn wir den allmächtigen Gott in unserem Leben haben, aber so abhängig sind von diesen Situationen, als ob er gar nicht da wäre in unserem Leben. Das wühlt Gott auf. Gott ist nicht happy über diesen Zustand in unserem Leben. Er will das nicht haben. Er will, dass wir abhängig sind von ihm. In jeder Situation. Natürlich ist das ein Prozess, den wir lernen müssen. Vers 34, wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er sie. Komm und siehe selbst, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Jesus bricht in Tränen aus hier. Warum bricht er in Tränen aus? Und dann interpretieren das die Menschen, sie schauen das Leben von Jesus an und ziehen es wieder auf ihr Niveau, auf die Situation herab, die sie haben. Und sagen, seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Guck mal, er weint, weil Lazarus gestorben ist. Meint ihr wirklich, dass er hier weint, weil Lazarus gestorben ist? Hat er nicht am Anfang gesagt, und ich freue mich, dass ich nicht dabei war, dass ich nicht da war, als das passiert ist? Und jetzt weint Jesus, und wisst ihr, über was Jesus hier weint? Er weint über diesen Zustand, dass Menschen ihn, die Auferstehung und das Leben vor sich stehen haben. Er weint, dass die Menschen nicht erkennen, wer er ist. Er weint über den Unglauben der Menschen. Er weint darüber, über den Satz, ach, wenn du doch hier gewesen wärst, er ist gerade da. Er ist da in deinem Leben. Wie lebst du dein Leben? Ist er da in deinem Leben oder nicht da? Du glaubst zwar an ihn, aber du machst alles nach deiner eigenen Kalkulation. Du rechnest dich mit dem Eingreifen Gottes, mit dem jetzigen Wirken Jesu Christi. Nur in der Vergangenheit, vor 2000 Jahren oder bei jemand anders vielleicht, aber nicht in deinem Leben. Das macht Jesus traurig. Er will, dass du glaubst. Er will, dass du mit ihm rechnest. Er will, dass du weißt, dass er da ist. Er will, dass wir zuversichtlich werden in ihm, in dem Glauben an ihn. Und dann, Vers 37, kamen wieder Vorwürfe hinein. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt. Hätte auch nicht Lazarus vor dem Tod bewahren können? Sie sind komplett gefangen von der Situation. Vers 38, erneut ergrimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Er ergrimmte innerlich. Dieser Zustand des Unglaubens ist nicht ein Zustand, über den Gott sich freut. Er feiert nicht darüber. Im Gegenteil, er ergrimmt. Und wenn wir auch die Bibel lesen, das Neue Testament, wir sehen immer wieder, wie Jesus immer wieder die Ermahnung, die er am öftesten ausgesprochen hat, ist, O ihr Kleingläubigen, warum hast du gezweifelt? Immer wieder. Aber obwohl Jesus ergrimmt ist, macht er trotzdem. Er dient weiter, er ist treu, voller Liebe. Obwohl er ergrimmt ist, trotzdem voller Liebe. Er ist nicht zufrieden mit dieser Situation. Er will die Situation verändern. Wie ist unsere Herzenhaltung über Menschen, die nicht im Glauben leben? Über Menschen, die abhängig sind von der Situation dieser Welt, abhängig von dem Tod, abhängig von der Krankheit. Haben wir eine innerliche Bewegung über sie? Ergrimmen wir über den Zustand dieser Welt und möchten die Welt erretten, möchten die Welt verändern, möchten Jesus hineinbringen in die Situation? Oder lässt uns das gleichgültig? Wie ist es mit den ganzen Menschen, die uns nahestehen, die Geliebten in unserem Leben? Lasst uns in dem Punkt nicht lau werden, sondern lasst uns von Jesus lernen. Lasst uns nicht zufrieden sein über Menschen, die ohne Gott leben, sondern lasst uns beten und hoffen, ihn reinbringen in das Leben anderer Menschen. Und wir merken hier, auf der einen Seite ist Jesus der Messias, der sich verherrlicht, und ich möchte heute noch eine andere Komponente reinbringen, aber auf der einen Seite ist Jesus auch Mensch. Er ist Mensch, er hat sich immer, der Teufel hat ihn versucht, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Und dann sagte Jesus daraufhin immer, der Menschensohn. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Er war ein Menschensohn, er war Mensch genauso wie ich. Und wir leben jetzt in dem gleichen Zustand, wie er damals war. Wir haben jetzt auch seinen Heiligen Geist. Wir haben das Potenzial und die Fähigkeit, so zu leben, wie Jesus damals gelebt hat. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke tun, als ich sie getan habe. Also er hat nicht gesagt, ihr werdet kleiner sein als ich. Im Gegenteil, wenn wir Glauben haben, werden wir gleiche Taten tun oder sogar noch Taten tun, als er selber getan hat. Dazu lädt er uns ein. Nicht zu weniger, sondern sogar noch zu mehr. Und wie reagiert Jesus hier in dieser Situation, in dieser hoffnungslosen Situation? Und das können wir gleich von ihm lernen und auch in unserem Leben ja, mehr entwickeln. Was macht Jesus? Jesus sagt hier in Vers 39, heb den Stein weg, sagt Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, der Geruch, er liegt ja schon 4 Tage hier. Für Gott ist das die perfekte Situation, um zu wirken. Wenn es stinkt, wenn es fault, wenn alle Hoffnungen dahin sind, dann ist das der große Moment in deinem Leben. Gott möchte in dein Leben in dieser Zeit hineingreifen, um sich groß zu machen in deinem Leben, um den Glauben an ihn zu stärken, dass du fester und mutiger wirst in ihm. Und dann sagt Jesus, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust, wenn du glaubst. Jesus muss kämpfen, dass sie den Stein wegnehmen. Jesus kämpft darum, die Steine aus unserem Herzen wegzurollen. Er kämpft. Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das ist so, wie Jesus reagiert. Jesus ist nicht abhängig von dieser Situation. Sondern er verliert den Blick niemals zum Vater. Was machen wir anders als Jesus? Wir haben eine schwierige Situation, wir haben Probleme, wir vergessen unseren Vater und wir sind komplett abhängig von der Situation. Aber Jesus ist in dem Punkt anders. Er ist abhängig von seinem Vater. Er schaut auf seinen Vater und obwohl die Situation so ausweglos ist, sagt er Folgendes, er fängt an, Gott zu danken. Er dankt Gott, danke. Ich weiß, dass du mich erhört hast. Und dann sagt er, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Und als ich dann darüber gebetet habe, über diese Stelle, habe ich mich innerlich gefragt, bin ich so wie Jesus in dem Punkt? Seht ihr dieses Bewusstsein, welches er hat, diese Zuversicht, die er hat, seinem Vater gegenüber? Und das ist das, was uns stark macht in solchen Situationen, unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Die Erkenntnis, die wir in unserem Vater haben, den Glauben, den wir in unserem Vater haben, lässt uns ganz anders reagieren, lässt uns ruhig bleiben, lässt uns sogar dankbar sein in dieser Situation. Wenn wir aber in unserer Beziehung zu dem Vater nicht fest sind, dann werden wir verzweifeln und die Situation wird uns überrollen. Und er sagte ihr, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann sagte er, ich weiß, dass du mich immer hörst. Versuch das mal zu beten, mal als Test in deinem Herzen. Betet mal in eurem Herzen: Danke, Vater, dass du mich immer erhörst. Dass du mich immer erhörst. Und was ich gemerkt habe, als ich so gebetet habe: Nein, ich habe nicht dieses Vertrauen. Ich bin oft am Zweifeln, ist es der Wille Gottes, ist es nicht der Wille Gottes. Ich bin unsicher oft noch in meiner Beziehung zu Gott. Jesus hat nicht diese Unsicherheit gehabt. Er war sicher und er rechnete damit, dass mein Vater im Himmel mein Gebet erhört und dankte Gott schon dafür, bevor es passiert ist. Er sagte nicht erst, nachdem Lazarus von den Toten auferstanden ist, danke dafür, sondern davor, bevor es passiert ist, hat er schon das Bewusstsein gehabt, dass Gott sein Gebet erhören wird. Er war fest in der Beziehung zu seinem Vater. Und diese Beziehung, die müssen wir kultivieren, die müssen wir entwickeln, die müssen wir bauen, müssen Zeit mit ihm verbringen. Dafür lesen wir das Wort, dafür beten wir, dafür haben wir Gemeinschaft mit ihm. Je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, umso fester wird unsere Beziehung. Aber wenn ich diese Zeit mit ihm nicht nehme, keine Gemeinschaft mit ihm habe, und dann kommt eine Krise in meinem Leben, und dann bin ich unsicher in Gott und dann denke ich noch vielleicht, das kommt noch von Gott, er hat das zugelassen und dann fange ich noch an mit Gott zu kämpfen und zu streiten und dann soll ich im Glauben stehen und durch mich soll die Situation verändert werden. Deshalb lasst uns nicht zu lange wegbleiben, denn Jesus hat den Weg frei gemacht. Er hat uns in die Stellung der Sohnschaft hineingestellt. Wir sind genauso wie Jesus, wir haben den freien Zugang zu unserem himmlischen Vater. Es gibt kein Hindernis mehr. Die Sünde, die früher uns gehindert hat, wurde durch sein Blut weggenommen. Ich kann frei zu ihm kommen. Und ich kann diese Beziehung mit ihm entwickeln. Ich kann beten und ich kann damit rechnen und erwarten, dass Gott es geben wird. Und wenn ich diesen Glauben habe in meinem Herzen, dann werde ich zu dem Stein sprechen: Nehmt diesen Stein weg. Das ist der Glaube Jesu durch die Beziehung, die er zu seinem Vater hat, der durch ihn redet. Und er zeigt uns auch, er ist die Wahrheit und das Leben. Er lebt es gerade vor, wie wir auch leben können. Er zeigt uns nichts Unmögliches, sondern für uns jetzt, gerade die wir den Heiligen Geist haben, das Mögliche. Und dieser Glaube ruft in eine unmögliche Situation, wo ein stinkender Mensch gebunden ist, wo schon ein Verfaulen ist, wo es keine Hoffnung gibt. Und dann spricht dieser Glaube aus der Beziehung mit dem Vater in die Situation hinein. Lazarus, Vers 43, dann rief er mit gewaltiger Stimme: Lazarus, hierher, heraus. Und dann hat die Situation keine Chance mehr. Die Situation muss sich verändern aufgrund des Glaubens, die der Herr in diesem Fall hat. Auch so in unserem Leben, durch den Glauben, den wir in unserem Leben haben, werden sich Situationen verändern. Aus unmöglichen Situationen, aus Tod wird Leben, aus stinkendem Geruch wird Wohlgeruch, aus Finsternis wird Licht. Vers 44, da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Amerika feiert heute den Tag der Unabhängigkeit. Aber liebe Gemeinde, lasst uns den Tag der Abhängigkeit feiern. Kein Mensch möchte abhängig sein. Doch diese Abhängigkeit vom Vater ist die beste Abhängigkeit, die es gibt. Sie verleiht Kraft, Freude, Frieden. Sie befreit, sie gibt uns einfach Mut, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten, weil wir Jesus in unserem Leben haben. Was können wir heute mitnehmen? Ja, die Dunkelheit in deinem Leben, vielleicht die gerade da ist, Gott möchte sich verherrlichen. Er möchte deinen Glauben stark machen, damit du eines Tages genauso lebst und genauso handelst, wie Jesus hier gehandelt hat. Dass du nicht von der Situation, von deiner Mathematik im Kopf, von deinen Berechnungen beherrscht wirst, sondern von deiner Abhängigkeit, von der Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Und das möchten wir gerne in unserem Leben entwickeln und Zeit nehmen, Gemeinschaft haben mit ihm, anbeten, Lobpreis, Wort Gottes lesen, Gemeinschaft haben mit ihm und dadurch diese Beziehung kultivieren. Und dann werden wir diese Wunder auch in unserem Leben sehen. Und Vers 45 sagt dann hier: Als sie das gesehen hatten, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Unser Glaube an Jesus wird stärker werden, aber auch andere Menschen werden uns sehen und sie werden durch uns und durch unseren Glauben auch an Jesus glauben können, weil sie sehen, dass er Realität ist. Er ist nicht nur tote Theorie, sondern real. Lass uns mal durch diesen Vers prüfen, indem wir gleich innerlich vielleicht im Lobpreis in uns hineingehen und beten und Gott danken und sagen, danke Herr, dass du mich immer hörst. Und wir merken, dass wir das nicht beten können. Lass uns mal fragen, warum können wir das nicht beten? Was hindert uns? Lasst uns die Beziehung zu Jesus entwickeln und Zeit nehmen, um Gemeinschaft haben mit ihm. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen für diese Wunder, die du gemacht hast. Danke, Herr, dass du Tod in unserem Leben zulässt. Und obwohl es schwierig ist, das zu ertragen, zu erdulden, Herr, danke, dass du daraus wirklich immer wieder so eine Friede, Freude, volle Frucht schaffst in unserem Leben. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich erkennen in uns, dass wir nicht so leben, als ob es dich nicht gibt, sondern leben, als ob es dich in unserem Leben gibt und mit dir rechnen, viel mehr als mit der Situation, die in unserem Leben da ist. Du bist größer, Herr, als unsere Situation. Du bist größer als der Tod in dieser Erde, denn du bist das Leben. Du bist die Auferstehung. Und auf dich möchten wir unser Leben aufbauen. Jesus, verstärke unseren Glauben, mache unseren Glauben groß, Herr. Öffne unsere innerlichen Augen, dass egal welche Situation wir in unserem Leben haben, Herr, wir mit dir rechnen, sei es in der Gemeinde, sei es im privaten Leben, Herr. Dass wir wachsen im Glauben, Herr, schenk uns diesen Glauben, der Berge versetzen kann. Im Namen Jesu. Amen.